Ja, ich hatte den Eindruck gewonnen, ungefähr nachdem ich die Ermittlungen 3, 4 Monate geführt hatte, man muss sich doch ein konkretes Bild von der Örtlichkeit machen. Wenn man die Örtlichkeit nicht gesehen hatte, tappte man da teilweise im Dunkeln. Und deshalb war es mein Bestreben, die Örtlichkeit in Augenschein zu nehmen. Und ich habe dann, obwohl damals keine diplomatischen Beziehungen mit Polen bestanden, auf dem Dienstweg, also übers Ministerium, einen Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise gestellt. Aber diese Dienstreise wurde zunächst mal abgelehnt.
Wer da erzählt, ist der Jurist Heinz Düx. Er berichtet hier von seiner Tätigkeit als Untersuchungsrichter in einem der wichtigsten Strafverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte, dem großen Auschwitz-Prozess, der von Dezember 1963 bis August 1965 am Schwurgericht in Frankfurt am Main stattfand. Was Düx erzählt, mag zunächst wenig spektakulär erscheinen. Ein verweigerter Antrag auf die Genehmigung einer Dienstreise. Aber in diesem Detail und wie die Geschichte weitergeht, steckt mehr. Es erzählt viel über den Frankfurter Auschwitz-Prozess und unter welchen Bedingungen es zu diesem Verfahren kam. Es erzählt viel über die Bundesrepublik Deutschland und das Selbstverständnis des Landes Anfang der 1960er Jahre. Und es erzählt viel über die Person Heinz Düx, den wir euch in diesem Podcast näher vorstellen wollen.
Wir, das sind die 5 Studierenden des Fachbereichs Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg, nämlich
Noemi Kolber-Rosso,
Ben Hoffmann,
Leara Kalden,
Wim Kirchgessner
und Luisa Scholz.
Und ich bin Boris Burkhardt, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und juristische Zeitgeschichte.
Gemeinsam haben wir uns im Wintersemester 2023/24 in der Forschungswerkstatt Kritische Strafrechtsgeschichte mit Heinz Düx beschäftigt. Anlass war, dass Heinz Düx am 24. April 2024 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Wir wollen uns daher auf eine Spurensuche begeben.
Beginnen wir mit seiner Herkunft. Heinz Düx wird 1924 in Marburg geboren. Sein Vater Heinrich ist Mechanikermeister und hat eine Werkstatt, in der Kraftfahrzeuge, die sich damals noch kaum jemand leisten konnte, Fahrräder und andere Maschinen repariert werden. Düx kommt also weder aus einer Arbeiterfamilie noch aus dem Bürgertum. Er besucht das Realgymnasium am Biegen, das sich 1933 sogleich eilfertig in Adolf-Hitler-Schule umbenannt hat. Seine eigene Situation in der Schulzeit beschreibt Düx später so.
In der Schule gab es immer Anfeindungen, weil ich ja doch schon als Junge irgendwie eine aufsässige Haltung gehabt habe. Führte natürlich zu ständigen Reibereien, auch mit den Leuten, die in der HJ tätig waren und Führungsfunktionen hatten.
Düx war also ein Außenseiter. Und zwar, weil er den Nationalsozialismus ablehnte und das auch bekannt war. Er war damit natürlich nicht ganz alleine, aber er gehörte eben doch zu einer sehr kleinen Gruppe von Schülern, die sich deswegen, dazu gibt es eine Reihe von Geschichten, abfällige Kommentare und Schikanen von Mitschülern und auch Lehrern gefallen lassen mussten. Für einen Jugendlichen muss das eine ziemlich unangenehme Situation gewesen sein, die den Alltag prägte, auch wenn Düx nicht im eigentlichen Sinne Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war. Düx hat in Interviews und Gesprächen Hinweise gegeben, was ihn schon in seiner Jugendzeit zu dem getrieben hat, dass er eine aufsässige Haltung nennt. Offenbar ist er am Anfang der NS-Zeit in Marburg Zeuge einer Szene geworden, die in mehreren Fotos festgehalten worden ist. Am 26. August 1933 wird der jüdische Medizinstudent Jakob Spier von der SA mit einem Schild durch die Straßen der Stadt getrieben, auf dem steht: Ich habe ein Christenmädchen geschändet. Düx kann diese Art, mit Menschen umzugehen, nicht mit seinem Gerechtigkeitssinn vereinbaren. Er entzieht sich fortan, soweit er kann, allen Versuchen, die die Nazis unternehmen, um die Jugend in ihrem Sinne zu vereinnahmen. Und er nimmt dafür in Kauf, nicht dazuzugehören und verspottet zu werden. Nach dem Abitur 1942 beginnt er zunächst ein Jurastudium in seiner Heimatstadt Marburg. Aber 1944 wird er zum Arbeitsdienst herangezogen und muss das Studium unterbrechen. Als in den letzten Wochen und Monaten des längst verlorenen Krieges der NS-Staat noch einmal junge und alte Männer im Volkssturm verheizen will, setzt sich Düx mit dem Fahrrad aus Marburg ab. Bis zur Besetzung Hessens durch die US-Armee bleibt er bei Verwandten im Vogelsbergkreis.
Anders als die meisten Deutschen erlebt Düx die Kriegsniederlage Deutschlands und die Besatzung durch die Alliierten also als Befreiung und Chance für einen Neuanfang. Und er ist offenbar entschlossen, an dem Aufbau eines anderen Deutschlands mitzuwirken. 1945 tritt er in die seit 1933 verbotene Kommunistische Partei Deutschlands ein und wird Mitglied des Entnazifizierungsausschusses der Universität Marburg. Düx dürfte ziemlich schnell gemerkt haben, dass die wenigsten seiner Mitbürger und Mitbürgerinnen seine Entschlossenheit teilten, die NS-Vergangenheit nicht einfach auf sich beruhen zu lassen und auch für die zukünftige politische Gestaltung Deutschlands ganz andere Schlussfolgerungen zogen als er. Schnell fanden sich an allen Stellen wieder die alten Gesichter. Ein wirklicher Neuaufbau war nicht gewollt. Von der NS-Zeit wollte man nichts mehr hören. Im Wesentlichen empfand man sich in Westdeutschland als Opfer. Düx fand sich also erneut in der Rolle eines Außenseiters. Die neu gegründete Bundesrepublik wurde niemals zu dem Staat, in dem Düx seine politischen Vorstellungen verwirklicht sah, den er vollen Herzens als seine Heimat annahm. Ein wenig zeigt sich sein gespaltenes Verhältnis zu dem Staat, in dem er lebte, auch in seiner Berufswahl. Nachdem Düx sein Jurastudium beendet und das erste Staatsexamen 1946 bestanden hatte, scheinen die äußeren Daten zunächst auf eine typische Karriere als Justizjurist hinzudeuten. 1948 die Promotion, 1950 das zweite Staatsexamen, 1951 Eintritt in die hessische Justiz. Nach wenigen Monaten entscheidet Düx sich aber anders. Er verlässt den Staatsdienst und arbeitet als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Im Juli 1954 erfolgt die erneute Kehrtwende. Düx geht wieder in die Justiz. Ab Dezember 1956 ist er als Landgerichtsrat am Landgericht Frankfurt am Main tätig. Wenige Monate vor ihm war Fritz Bauer in die hessische Justiz gewechselt und hatte seinen Posten als Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht in der Mainmetropole angetreten.
Am ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess wirkte Düx als Ermittlungsrichter an der Seite Fritz Bauers an der rechtlichen Aufarbeitung des NS-Unrechts mit. Innerhalb dessen war er für die gerichtliche Voruntersuchung zuständig. Ein Beispiel hierfür ist, dass Düx eine Dienstreise nach Auschwitz zur Untersuchung des Tatorts erst nach 9 Monate Wartezeit bewilligt worden ist, sodass er selbst über ein Wochenende auf eigene Kosten nach Auschwitz fuhr. Die Erzählung darüber haben wir ganz am Anfang des Podcasts in einer Original-Audio von Düx selbst gehört. Auch setzte Düx sich dafür ein, den Prozess nicht in einzelne Prozesse aufzuspalten. So wurde Düx zum Beispiel geraten, er solle die Zuständigkeit des Landgerichts Frankfurt für einen Teil der 24 Angeklagten verneinen, um seine eigene Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die Sichtbarkeit, die Öffentlichkeitswirkung des Prozesses deutlich geringer ausgefallen wäre. Sein kritisches und kompromissloses, über das Erforderliche hinausgehende Engagement ist mitverantwortlich für die Aufarbeitung des NS-Unrechts in der von ihm selbst als konservativ wahrgenommenen westdeutschen Justiz, auch auf juristischer Ebene.
Im Anschluss kehrte Düx der Strafjustiz den Rücken. Ab 1966 war er im 4. Zivilsenat unter anderem für Wiedergutmachungs- und Entschädigungsfragen am OLG Frankfurt tätig, wurde im Dezember 1970 dessen Vorsitzender und blieb dies bis zu seiner Pensionierung 1989. Düx bezeichnete dieses Rechtsgebiet wegen dessen Unbeliebtheit unter den juristischen Kollegen als stiefmütterlich. Doch gerade dort stellte er konsequent Missstände fest und schwamm regelmäßig gegen den Strom der zeitgenössischen Rechtswissenschaft, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis. Ein besonderes Anliegen waren ihm dabei systematisch benachteiligte Verfolgtengruppen. Zitat: Mit noch größerer Bitterkeit müssen bei der Nennung hoher Milliardenbeträge die Verfolgten erfüllt sein, denen Wiedergutmachungsansprüche in vollem Umfang versagt worden sind. Die Entschädigungsgesetzgebung für erlittenes NS-Unrecht bedachte Gruppen mit intensiver Interessenvertretung zuvorderst. Für verfolgten Gruppen, welche wegen des Kalten Krieges in Missgunst fielen oder aufgrund fortgesetzter Diskriminierung keinen öffentlichen Rückhalt erwarten konnten, gestaltete sich die Lage prekärer. Dazu zählten zum Beispiel die Sinti und Roma. Obwohl sie als sogenannte Zigeuner in der NS-Zeit verfolgt, in Konzentrationslager verbracht und zu Tausenden ermordet wurden, war ihre Entschädigungsberechtigung nach der Rechtsprechung über viele Jahrzehnte zweifelhaft. Denn jedenfalls für die Verfolgungsmaßnahmen vor 1943 stellte sich namentlich der BGH auf den Standpunkt, dass die Sinti und Roma nicht aus rasseideologischen Gründen ins Visier der Nazis geraten seien, sondern wegen ihres Lebensstils. Damit blieben sie von Entschädigungsansprüchen ausgeschlossen. Im Ergebnis führten die fortdauernden Vorurteile gegenüber Sinti und Roma zu einer Fortsetzung ihrer Diskriminierung in der Bundesrepublik. Dux machte als einer der wenigen Praktiker auf diese systematische Benachteiligung aufmerksam. Auch solidarisierte er sich mit den in den 1970er Jahren aufkommenden zivilgesellschaftlichen Bewegungen zugunsten der Sinti und Roma und kritisierte die noch weit verbreitete Gleichgültigkeit und Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft dieser Minderheit gegenüber. Durch sein Engagement trug er dazu bei, dass die Problematik stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein trat. Dadurch leistete er einen Beitrag zur sukzessiven Verbesserung der entschädigungsrechtlichen und erinnerungspolitischen Situation der Sinti und Roma.
Dennoch gelang es selbst Dux nicht, die gesellschaftlichen Stigmata von Sinti und Roma zu lösen. Eine Denkweise kann nicht ohne weiteres mit einer Niederlage abgelegt werden, war sie bereits vor der Indoktrinierung durch die Nationalsozialisten verbreitet. Vielleicht war es jener Wunsch, sein Denken festzuhalten und etwas am kollektiven Denken zu ändern, der sich in seinen vielzähligen Publikationen widerspiegelt. Ich denke, also bin ich, wie Descartes es ausdrückte. Ich denke, also verändere ich, wie sich Dux Texte lesen. Veränderung ersehnte er ebenso innerhalb des Justizapparats und wurde nicht müde, diese unermüdlich einzufordern. So blieb er, ein ständiger kritischer Kommentator der bundesdeutschen Justizpolitik, Widersacher und Ausnahmejurist. Die BRD bediente sich unter Adenauer in personeller Kontinuität den belasteten Beamten des NS-Verbrecherstaates, welche unter den Artikel 131 der alten Fassung des Grundgesetzes fehlen. Dux kritisierte dies unermüdlich. Er selbst hatte es geschafft, seine Studienzeit ohne Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Vereinigungen zu bewältigen. Dux prägte den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Seine Dienstreise zum KZ Auschwitz, monatelang unbewilligt, unternahm er schließlich aus eigenen Bemühungen. Ebenso bewahrte er den Prozess vor einem Bedeutungsverlust, indem er dem Ruf einer Verfahrenszersplitterung nicht nachging. So verhinderte er gravierende Folgen für die Opfer sowie die Integrität des Prozesses. Der Auschwitz-Prozess, nichts weiter als kleine, verstreute Verfahren, heute undenkbar. In späteren Interviews berichtet Dux über diverse Denunziationen aus dem juristischen Kollegium. Die sozial-gesellschaftlich einseitige Besetzung des Justizapparats monierte er in seinen Schriften. Für Dux glich die Mentalität und Herkunft vieler Richter den Mitläufern des Nationalsozialismus. Der ständige kritische Kommentator überdauerte diese Zeit. Heinz Dux folgte der Linie des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und setzte sich gegen die Praxis der Berufsverbote durch den radikalen Erlass von 1972 ein. Ebenso kritisierte er Richterernennungen, wie wir sie noch heute kennen und die wellenförmig missbilligt werden. Sie wären nicht hinreichend vom Volke legitimiert. Dux appellierte für eine Art Legislaturperiode für Einzelpersonen im Richteramt und eine generelle Wahl dieser Amtsträger. Nach seiner Einschätzung beruht eine Demokratie auf der Integrität ihrer Justiz, ein Credo, das sich durch sein Wirken zieht. Denn Dux wahrte seine Integrität trotz aller Widrigkeiten und stritt nach wie vor für Rechtsstaatlichkeit.
Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Schweigen wieder mitschuldig werden bedeutet. Die Rückkehr zum Kalten Krieg mit allen daraus entstehenden Konsequenzen ist der Weg in die Verachtung der Menschenrechte. Mit diesen Worten prangert Heinz Dux die Anweisung eines Bundeswehrausbilders an seine Rekruten, man solle den toten Russen die Goldzähne herausbrechen, unter Verweis auf den Raub des Zahngoldes ermordeter Jüdinnen und Juden an. Sie drücken aber auch seine Haltung zum Kalten Krieg und seinen Folgen im Ganzen aus. Führte man den Kalten Krieg wieder fort, so seien Menschenrechtsverletzungen gleich derer der NS-Diktatur, wie die Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas oder der Sinti und Roma die Folge. Dementsprechend müsse ein nachhaltiger Friede zwischen Osten und Westen geschaffen werden. Auch wenn Frieden zwischen Osten und Westen in der westdeutschen Politik ein wünschenswertes Ziel darstellte, hatte Heinz Dux eine andere Ansicht, wie dieser zu erreichen sei und was dem entgegenstehen würde. Friede sei kein Produkt von Waffen, Militär im Allgemeinen und Antipathien zu bestimmten Staaten, namentlich der Sowjetunion und ihren Satelliten. Somit sei es nötig, Deutschland zu entwaffnen und sich von der NATO loszusagen, blockfrei zu werden. Dazu müsse man die Beziehung zu den sozialistischen Staaten ausbauen und die DDR generell anerkennen. Als Grundlage betrachtet er die Werte des Artikel 26 des Grundgesetzes, welche alle friedensfeindliche Handlungen unter Strafe stellen und welche Dux als neue Staatszielbestimmung wertet. Er misst alles staatliche Handeln an diesem Artikel. Die Nichteinhaltung eben dieser Norm wirft Düx der BRD vor.
Dass sich Düx mit diesen Positionen weit außerhalb des gesellschaftlichen Mainstreams in der Bundesrepublik befand, ist klar. Die Verbindungen und Vereinigungen, in denen er sich betätigte, etwa die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes oder die Vereinigung demokratischer Juristen, standen unter dem Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit. Die hessische CDU unternahm wiederholt Anstrengungen, Düx aus dem Richteramt entfernen zu lassen. Düx agierte bis ins hohe Alter als Außenseiter. Nicht allein, aber am Rande. Erst ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, Düx war bereits über 70 Jahre alt und im Ruhestand, änderte sich das. Plötzlich war Düx als Zeitzeuge gefragt. Er wurde immer wieder interviewt. 2011 entstand sogar ein Dokumentarfilm über ihn. Nun galt er zumindest in seiner klaren Haltung zur Aufarbeitung des NS-Unrechts als Vorbild. Auch in seiner Geburtsstadt Marburg erinnerte man sich wieder an ihn. 2014 erhielt er das historische Stadtsiegel als Ehrung. Heinz Düx hat das gefreut. Er hat gerne Auskunft gegeben, gerade auch jüngeren Generationen, etwa einer Gruppe von Schülerinnen seiner früheren Schule, die ihn zu seiner Jugend in der NS-Zeit befragten. Aber ganz getraut hat er den Deutschen bis zu seinem Lebensende nicht. 2017 starb Heinz Düx im Alter von fast 93 Jahren. Auf seinen Wunsch wurde er in Marburg begraben.
Düx Veröffentlichungen und die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen, blieben ein zentrales Element seiner Identität. Seine Unabhängigkeit und sein Engagement für Gerechtigkeit, wie etwa seine Initiative, Entschädigung zu erwirken, haben seine Zeitgenossinnen und Genossen und auch die nachfolgenden Generationen beeindruckt. Indem er diesen Weg wählte, hinterließ er ein Erbe, das bis heute Bestand hat. Düx ist eine Figur, die Aufmerksamkeit verdient. Heute könnte sein Wirken als Inspirationsquelle dienen, als Beispiel dafür, dass es möglich ist, eigene Wege zu gehen, unabhängig und doch im Andenken bewahrt zu bleiben.
Düx wird als Einzelkämpfer charakterisiert, wenn er seine Anliegen in der von ihm als konservativ wahrgenommenen westdeutschen Justiz durchsetzt. Das ist nachvollziehbar, wenn wir betrachten, welchen Hindernissen und welchem Unwillen er gegenüberstand, während er sich für die Aufarbeitung des NS-Unrechts einsetzte. Die Dienstreise, die Versuche, den Prozess aufzuspalten, die Zeugenvernehmung. Ganz allein war aber auch Düx nicht. Fritz Bauer und weitere Juristen setzten sich trotz aller Hürden für die Aufarbeitung ein. Dieses über das Erforderliche hinausgehende Engagement ist mitverantwortlich für die freiheitliche Gesellschaft und Justiz, in der wir heute leben. Und 60 Jahre nach dem Frankfurter Auschwitz-Prozess vielleicht auch als Auftrag und Inspiration zu betrachten.